Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und dobrý den, Daniela Honigmann begrüßt Sie zu unserem Wochenendprogramm, das auch diesmal wieder Themen aus Geschichte und Kultur für Sie bereithält. Da geht es heute um die vielen historischen und architektonischen Gemeinsamkeiten, die die nordböhmische Stadt Ostrov mit dem deutschen Ort Ettlingen verbindet. Und wir stellen ein neues Ballettstück vor, das gerade im Prager Nationaltheater Premiere hatte. Ja, und viel mehr Worte sollen zu Beginn gar nicht gemacht werden. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche halbe Stunde. Die badische Markgräfin Franziska Sibylla Augusta hat sich auf lange Zeit in die Geschichte von Ettlingen eingeschrieben. Vor 300 Jahren ließ sie die Stadt nahe Karlsruhe, nämlich nach dem Vorbild von Ostrov na Orži, zu Deutsch Schlackenwert, in Nordböhmen umbauen. Mehr dazu nun im folgenden Geschichtskapitel von Till Janze.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts gab es eine enge Verbindung zwischen Böhmen und der Markgrafschaft Baden-Baden. Der Schlüssel dazu ist Franziska Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg, die 20 Jahre lang Regentin im Badischen war. Ulrich Arnswald lehrt an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Eigentlich Philosoph, hat er sich mit der historischen Verbindung seiner Heimatstadt Ettlingen und Ostrov nad Orží, auf Deutsch Schlackenwert, in Nordböhmen auseinandergesetzt. Im Interview für Radio Prag International sagt er:
Sibylla Augusta war zwar in Ratzeburg geboren, was auch zum sachsen-lauenburgischen Territorium gehörte, verbrachte aber ihre gesamte Jugend in Ostrov. Und sie heiratete auch ihren Mann, den sogenannten Türken-Louis, also Markgraf Ludwig Wilhelm, in Böhmen. Das lag daran, dass zu dem Zeitpunkt als Folge des Pfälzischen Erbfolgekrieges das Schloss in Baden-Baden zerstört war. Und dann verbrachte man gemeinsam auch die ersten Ehejahre in Ostrov. Und das ist eine Besonderheit in der europäischen Geschichte, regierte von Böhmen aus die badische Markgrafschaft, bis das neue Residenzschloss in Rastatt fertiggestellt war.
Mit der Hochzeit wurde Schlackenwert zu einem Lehen der Markgrafen von Baden. Es blieb dies fast 100 Jahre lang, auch weit über den Tod von Markgraf Ludwig Wilhelm hinaus. Schon 1707 starb nämlich der Türken-Louis an einer Kriegsverletzung. Seinen Spitznamen hatte er sich übrigens als siegreicher Feldherr in den Türkenkriegen gemacht. Da die gemeinsamen Kinder noch zu jung waren, übernahm Witwe Sibylla Augusta die Regentschaft. Erst 1727 übergab sie die Geschäfte an ihren Sohn Ludwig Georg Simpert. Während ihrer Herrschaftszeit erwies sich die Markgräfin laut den Historikern als geschickt in finanziellen Dingen und sie startete auch eine rege Bautätigkeit. Dabei wurde unter anderem die Stadt Ettlingen nach ihren Wünschen umgestaltet. Gerade diese Initiative hat Ulrich Arnswald in einem Beitrag für den tschechisch-deutschen Sammelband Ostrov in Europa, Europa in Ostrov untersucht. Das Buch ist dieses Jahr erschienen. Arnswald vermutet, dass Sibylla Augusta am liebsten im Alter nach Schlackenwert zurückgekehrt wäre, doch aus Gründen der Staatsräson im Badischen blieb und daher dort einen Ort für ihre Altersresidenz suchte.
Als Mutter des neuen Markgrafen musste sie immer noch staatspolitische Pflichten erfüllen und regelmäßig an Empfängen in Rastatt teilnehmen. Dadurch war praktisch der Radius, der möglich war, schon eingegrenzt. Sie musste also einen gewissen Abstand haben zur Residenzstadt, sodass der Sohn auch im eigenen Glanz erblühen kann als Markgraf und sie ihm nicht reinregiert. Gleichzeitig aber wiederum musste sie so nah an der Residenzstadt sein, dass sie jederzeit für solche protokollarischen Empfänge und ähnlichen Verpflichtungen wieder anreisen konnte.
Dieser Radius habe 30 bis 50 Kilometer betragen. Letztlich entschied sich Sibylla Augusta für Ettlingen, obwohl laut Arnswald auch noch weitere Schlösser in der Markgrafschaft in Frage gekommen wären.
Ettlingen war schon seit dem 15. Jahrhundert offiziell der Witwensitz für die Markgrafschaft Baden, wurde aber bis zum Zeitpunkt von Sibylla Augusta nie benutzt. Sie war dann die erste, die ihren Alterssitz dorthin verlegte. Und das Schloss war in einem Zustand, es war zu dem Zeitpunkt ein Renaissance-Schloss, dass es zwar hübsch anzusehen war, aber nicht mehr dem Komfort der Zeit entsprach.
Deswegen ließ die ehemalige Markgräfin die Residenz umbauen. Mit der Leitung der Arbeiten beauftragte Sibylla Augusta einen Fachmann aus ihrer böhmischen Heimat, Johann Michael Ludwig Rohrer. Er stammte aus Tissau südwestlich von Karlsbad. Schon 1697 siedelte er nach Rastatt über und wurde Hofbaumeister der Markgräfin. Unter anderem entwarf er Schloss Favorite in Förch bei Rastatt. Ab 1727 war er dann für den Umbau in Ettlingen zuständig. Dabei habe Rohrer Maß genommen am Schloss in Schlackenwerth, sagt Ulrich Arnswald und begründet dies.
Das Schlossareal liegt erstmal ähnlich an der Stadt an wie in Ostrow, also direkt übergehend, was in Rastatt zum Beispiel nicht der Fall ist. Da ist eine sehr große Distanz zwischen Stadt und Schloss gewesen. Die Gestaltung der Schlossgärten ist ähnlich. Also man muss genau sagen, dass der Ettlinger Schlossgarten praktisch Bezug nimmt auf den Ostrower, sich daran anlehnt. Die Innenausstattung wiederum in Ettlingen hat sehr starke Bezüge zu Böhmen, was schon deswegen erstaunlich ist, weil auch Frankreich ja eine Option gewesen wäre, auch in der Qualität dort nicht unbedingt schlechter und nur wenige Kilometer von Ettlingen entfernt ist. Straßburg ist ungefähr 70 Kilometer entfernt, aber wenn man Frankreich nimmt, ist es noch näher. Dennoch hat sie alles aus Böhmen herschaffen lassen und das zeigt, dass sie das auch nach ihrem Geschmack, den sie aus Böhmen kannte, einrichten wollte.
Als besonders starkes Argument für seine These hält der Wissenschaftler die Neugestaltung der Fassade des Ettlinger Schlosses.
Diese Außengestaltung, dieses Renaissance-Schloss, wurde umgebaut in ein Barockschloss, aber nicht, wie es zu dem Zeitpunkt in Baden üblich war, im Stil des französischen Spätbarocks, was ähnlich wie Versailles schon klassizistische Züge hat und was ihr Mann und sie umgesetzt haben beim Schloss Rastatt bei der Residenz und ebenso in Bruchsal und Karlsruhe umgesetzt wird, also in unmittelbarer Umgebung, sondern sie griff zurück auf das böhmische Barock, was zu dem Zeitpunkt gut und gerne 30, 40 Jahre vorlaufend war und eigentlich aus der Zeit gefallen. Und dieses römische Barock, auf das sie mit Rohrer zurückgriff, ist das Barock ihrer Jugend, also wenn man so will, das, was sie aus Ostrow kannte. Und das kann nicht zufällig entstanden sein, da muss eine Absicht dabei gewesen sein.
Des Weiteren finanzierte Sibylla Augusta den Bau der Stiftskirche St. Martin in Ettlingen aus eigenen Mitteln, und zwar ebenfalls im Stil des böhmischen Barock. Zudem verfügte die ehemalige Markgräfin in ihrem Testament, dass die Schlosskapelle in der badischen Stadt von Franziskanern geleitet werden solle.
Damit hat sie den Einfluss der Jesuiten, die der einzige Glaubensorden in Ettlingen waren, massiv zurückgedrängt. Und das ist wiederum in Einklang mit der Politik, die schon ihr Großvater und ihre Eltern verfolgt haben, dass kein Glaubensorden zu dominant werden soll.
Arnswald macht zudem darauf aufmerksam, dass der Ettlinger Hof sehr stark von Menschen aus Böhmen geprägt gewesen sei. Sibylla Augusta habe diese zunächst von Schlackenwerth nach Rastatt und erst dann an ihren Alterssitz geholt.
An der Spitze sicherlich der Hofbaumeister Johann Michael Ludwig Rohrer, der ja auch sehr bekannt ist für das böhmische Barock, und der Hofkapellmeister Johann Caspar Ferdinand Fischer, auch ein sehr bekannter Komponist, von dem leider aber sehr viele Werke verloren gegangen sind. Allerdings auch andere Mitglieder des Hofes kamen aus Böhmen bis hinunter zu den Kammerzofen. Und man kann also wirklich sagen, dass die Kultur am Ettlinger Hof ganz auf die böhmische Heimat ausgerichtet war Und das hätte sich vermutlich noch wesentlich stärker niedergeschlagen, wenn sie nicht krankheitsbedingt an Krebs auch für die Zeit schon recht früh im Alter von 58 Jahren verstorben wäre. Man hätte gut und gerne mit 10 weiteren Lebensjahren rechnen dürfen. Und es gibt auch Pläne, dass sie die Stadt weiter umgebaut hätte.
All das hat den Wissenschaftler zu einer These gebracht, die da heißt:
Bedingt, dass Sibylla Augusta nicht in ihre Stadt der Jugend, in ihre Heimatstadt Ostrow zurückkehren durfte, hat sie offenkundig versucht, Ettlingen möglichst stark an Ostrow zu modellieren.
Allerdings bestehen keine Schriftquellen, die diesen Bezug zu Schlackenwerth direkt beschreiben. Doch die Haushaltsbücher würden beispielsweise offenlegen, dass relativ viele Zahlungen des Hofs an Menschen aus Böhmen gegangen seien, so Arnswald. Ein weiterer erstaunlicher Bezug ist der Prager Brückenheilige Nepomuk. Ausgangspunkt war auch da Sibylla Augusta. Sie setzte sich intensiv dafür ein, dass Nepomuk vom Papst heilig gesprochen wurde, wozu es 1729 kam. Und sie weihte die Schlosskapelle in Ettlingen eben gerade diesen böhmischen Heiligen. Ausgehend davon griff auch auf die Markgrafschaft Baden-Baden der Nepomuk-Kult aus Böhmen über.
Ein Kollege zum Beispiel hat jetzt mal nachgezeichnet, wie der Nepomuk-Kult durch ganz Baden gegangen ist, durch die gesamte Markgrafschaft, also nicht nur an einzelnen Orten wie Ettlingen und Rastatt. Und das war und ist bis jetzt noch nicht so bekannt und wird auch jetzt nach und nach der Öffentlichkeit in Form von Büchern und Artikeln vorgestellt werden.
Der Erkenntnisgewinn über Ettlingens historische Bezüge zu Böhmen weitet sich also immer weiter aus. Am Beginn dieser neuen Entwicklung standen eine private Wandertour von Ulrich Arnswald mit einem Freund und das große Interesse von Seiten der Stadt Ostrow an dem Thema. So schildert der Hochschullehrer, dass er mit dem Freund letztlich einen ganzen Tag an dem Jugendort von Sibylla Augusta verbracht und man sich unter anderem die ausgedehnte Schlossanlage angeschaut habe. Und weiter?
Der Zufall hat ergeben, dass wir dann auch ins Gespräch mit der persönlichen Referentin des Bürgermeisters gekommen sind von Ostrow. Und die hat mir dann und meinem Freund berichtet von diesen historischen Symposien, die sie macht und dass sie seit langer Zeit Kontakt nach Ettlingen suchen, weil die Verbindung Ostrow-Ettlingen ja eine historisch gewachsene ist. Und irgendwann hat mich dann die Referentin über die Monate, sie hat regelmäßig geschrieben, überzeugt, dass ich mich dieses Themas mal widmen möge, weil sie einfach keinen anderen Ansprechpartner hat. Und als jemand, der im Studiengang Europäische Kultur- und Ideengeschichte gelehrt hat, wenn ich auch vom Hintergrund her Philosoph bin, ist es sozusagen noch nahe genug, dass man sich da der Geschichte widmen kann. Und ich habe auch schon für Geschichtszeitungen geschrieben und auch evaluiert, also war mir das nicht fremd. Und so bin ich dann schrittweise dann reingeraten, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche mal darzustellen, was die Verbindung zwischen Ostrow und Ettlingen ist.
Letztlich entstand der Sammelbandbeitrag mit dem Titel Ettlingen als badisches Schlackenwerth, der sachsen-lauenburgische Stammsitz als Modell des Witwensitzes der Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden. Mittlerweile zeichnet sich aus den Erkenntnissen sogar eine politische Dimension ab. Wie Ulrich Arnswald in einer ergänzenden E-Mail an Radio Prag International schrieb, hat nun der ehemalige Ettlinger Oberbürgermeister Erwin Vetter eine Städtepartnerschaft mit Ostrow angeregt. Der jetzige OB Johannes Arnold sei dazu grundsätzlich bereit, so der Text der Mail, wünsche sich dafür aber eine gewisse Basis an Beziehungen. Deswegen strebe aktuell die katholische Gemeinde in Ettlingen eine Partnerschaft mit der katholischen Gemeinde in Ostrow an. Es sei wohl nicht so oft, dass historische Recherchen zur Entstehung einer Partnerschaft zwischen zwei Städten führten, schließt Ulrich Arnswald.
Soweit der Bericht von Till Janzer über die enge Verbindung von Ostrov und Ettlingen. Sie hören Radio Prag International, das Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Vielleicht haben Sie es bei uns in den Nachrichten dieser Woche verfolgt. Im Prager Nationaltheater hat es am Dienstag einen Brand gegeben. Er konnte aber schnell gelöscht werden und auch das reguläre Programm im Haus war nicht eingeschränkt. Im Gegenteil, am Donnerstag erlebte das Ballett Scheherazade die Weltpremiere. Martina Schneiberger hat zuvor die Generalprobe besucht und das Inszenierungsteam getroffen.
Das Ballett mit dem Titel Scheherazade mit Musik von Nikolai Rimski-Korsakow wurde im Prager Nationaltheater zuletzt vor 50 Jahren aufgeführt. Bei der aktuellen Inszenierung handelt es sich jedoch um eine völlig neue Choreografie, die Mauro Begonzetti für das Prager Ballettensemble erdacht hat. Eine wichtige Rolle spielen auch die Kostüme von Anna Bergiotti, die einen Hauch Orient auf die Bühne bringen. Philipp Barankiewicz ist der künstlerische Leiter des Ballettensembles des Nationaltheaters. Das folgende Gespräch entstand während der Generalprobe für Scheherazade.
Herr Barankiewicz, nach 50 Jahren wird wieder Scheherazade oder Scheherazade hier aufgeführt, aber eine ganz neue Choreografie. Wie entstand die Idee, das Ballett hier zu kreieren?
Es war lustig, weil ich habe eigentlich Sommerurlaub vor ein paar Jahren mit Mauro mich getroffen und wir haben bei ihm zu Hause, schönes Haus hatte in Italien, haben wir schon Abendessen gehabt und ein bisschen Wein getrunken. Ich habe Mauro besprochen schon davor, dass ich unbedingt irgendwas von ihm machen möchte. Und eigentlich war geplant was komplett anderes, was schon existiert. Und Mauro während Abendessen hatte gemeint, Philipp, das können wir natürlich machen, aber ich habe so immer geträumt, Scheherazade zu machen. Und der Art und Weise, der es gesagt hat, ich konnte einfach nicht Nein sagen. Von allem, dieses Rimski-Korsakow-Score ist so wunderschön. Und ich glaube, das Problem da drin liegt daran, dass die meisten Choreografen haben einfach Angst von diesen wahnsinnigen Musik. Und das mit Tanz auch in sozusagen Wettbewerb zu stehen, es ist wirklich ein Challenge.
Diese Challenge oder Herausforderung ist gelungen.
Ich denke schon und ich freue mich wahnsinnig, weil die zwei Figuren wie Scheherazade und auch der Sultan, also der König, das wurde von zwei wunderbaren Tänzern auch gespielt in der Premiere und wir brauchen gar nichts. Wir müssen nichts davor lesen, wir verstehen das alles. Und Mauro hat das wirklich geschafft und ich freue mich wahnsinnig, weil ich stehe voll übel drauf, auf diese Geschichten zu erzählen. So eine Geschichte wie Scheherazade, eben berühmte Geschichte von Tausend und eine Nacht, dass sie wirklich tatsächlich Life-Saving machen kann, dass es mit ihr Geschichten erzählen. Ich hoffe, dass das Theater mehr und mehr Geschichten erzählen kann heutzutage und dass die gesamte Situation weltweit sich verbessern kann.
Eigentlich ist das doch denn aktuell auch das Thema, die Gewalt an den Frauen. Also der Sultan hat vorher jede Frau ermordet.
Absolut, das ist relevant und wir haben in unserer dramaturgischen Linie von Romeo und Julia bis zum Tennessee William Endstation Sehnsucht und jetzt spielen wir Scheherazade und demnächst kommt auch Manon und Manon ist ja auch dazwischen zwei Welten. Ich finde, dass man muss einfach heutzutage Publikum und neue Generationen erziehen können mit Literatur, mit Geschichte und von allem mit was gut und was schlecht ist.
Die Musik wurde noch um einen Teil ergänzt.
Richtig, wir haben eine Sinfoniette und am Anfang wussten wir nicht, ob wir Sinfoniette einfach separat spielen sollen und dann einfach eine Pause machen und dann auf Scheherazade gehen. Aber somit haben wir uns entschieden, dass es besser und stärker rüberkommen würde, wenn es einfach in Ganzen reinkommt. Also in einer Stunde, 20 Minuten sind wir fertig, ein Akt. Ich finde, und man konnte auch sagen, ja, das ist ein bisschen kurz, warum gibt's nicht zweite Teil und so. Die Geschichte ist wunderbar erzählt in einer Stunde und 20 Minuten und ich kann mir nichts vorstellen, was zusammen mit der Scheherazade passen würde. Weil ich glaube, das Publikum braucht auch ein bisschen Zeit danach, sich Gedanken zu machen, was sie gerade erlebt haben. Und somit bin ich glücklich, dass es nur ein Akt Ballett ist.
Also vor diesen 50 Jahren wurde das mit Borodins Polowetzer Tänzen aufgeführt. Nur, dass das ein bisschen orientalisch klang wahrscheinlich.
Naja, konnte man auch machen. Aber ich glaube, dass heutzutage Publikum hat auch nicht so viel Zeit. Leute, die rennen einfach von Ort zu Ort und haben nicht so viel Zeit. Und Kranko damals in den 70er Jahren hat auch gesagt, Zukunft wird das Ballett höchstwahrscheinlich nur 2 Akten Maximum und am besten nur noch 1 Stunde und fertig. Und das hat er schon in den 70er Jahren erzählt. Also so ist es ja auch. Und was mich mega glücklich auch macht, dieses Ausstattung. Heutzutage, wir kämpfen auch und Theater platzt von Produktionen, weil wir haben so viele Premieren und einfach irgendwas Schweres zu produzieren und dann wird das funktionieren, wird das nicht funktionieren, dieser Wechsel von Szene zu Szene mit tatsächlich Materialien zu arbeiten, ist heute nicht mehr, was wir machen sollen und freue mich, dass das so technisch gelungen ist, dass man so diese Videoprojektionen drin hat und dass die tatsächlich uns von einem Ort bis anderen bewegen kann. Und es ist noch nicht nur Bilder, sondern es ist auch Video. Und ich finde, es kreiert wahnsinnige Atmosphäre und sowas hat man noch nicht gesehen.
Des Sultans, der seine Frauen hinrichten lässt, tanzt Paul Ermatow. Im Folgenden ein Gespräch mit dem Balletttänzer.
Herr Ermatow, die Rolle in Scheherazade, Scheherazade unterscheidet sich doch von den Prinzen oder von Romeo. Vielleicht könnte man das mit dem Kowalski in der Station Sehnsucht vergleichen, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein ähnlicher Charakter, ein sehr männlich dominanter Charakter und dass ich schon Stanley getanzt habe, hat mir sehr geholfen, auch diesen Charakter mehr zu verstehen.
Ist es Ihre erste Zusammenarbeit mit Mauro Biconcetti?
Wir hatten bei Ihnen sogar diese Saison noch Kafka, der Prozess. Und letztes Jahr hatten wir auch ein Projekt mit Ihnen, Hollow Harmonies. Das wäre also das dritte Mal, dass er bei uns in Prag ist.
Was ist an seiner Choreografie das Besondere, wenn man das zum Beispiel mit Neumeier vergleicht?
Es ist sehr physisch, es ist sehr schwer auch, aber es ist sehr, sehr expressiv. Man kann so viel sagen mit den ganzen Bewegungen und es ist sehr natürlich.
Welche Rolle gehört zu Ihren Lieblingsrollen, so jetzt was Sie auf dem Repertoire hier in Prag haben?
Boah, gute Frage. Also jede Rolle ist natürlich anders und jede Rolle ist auch ein Teil von mir. Und ja, ich würde aber sagen, mir gefällt es sehr, Mercutio zu spielen. Es ist ein sehr interessanter Charakter. Natürlich auch Romeo, auch Sultan ist auch sehr interessant, weil es wirklich auf meinem Leib choreografiert wurde. Und es ist schon eine große Ehre für mich. Aber eigentlich alle Rollen, auch Prinz macht mir sehr viel Spaß zu tanzen und schauen wir mal nach, was kommt.
Finden Sie, dass dieses Stück doch heutzutage immer noch aktuell ist, weil es viel Gewalt an Frauen passiert?
Es ist immer aktuell und besonders heute ist es sehr aktuell, weil vieles wird auch verschwiegen oder wird nicht wirklich angesprochen und ich finde, es ist eine sehr gute Möglichkeit, die Leute darauf aufmerksam zu machen.
In dem Orchester des Prager Nationaltheaters studierte der deutsche Dirigent Johannes Witt Scheherazade ein.
Herr Witt, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Orchester des Nationaltheaters?
Die macht mir sehr viel Spaß. Ich kenne die ja schon, beziehungsweise einen Teil von ihnen. Ich habe hier im Sommer, im Mai und Juni Ariadne auf Naxos dirigiert, in der Estates Theater, im Ständetheater, genau. Und da kenne ich zumindest einen Teil des Orchesters schon. Ariadne ist ja eine kleinere Orchesterbesetzung, so 30 Musiker. Aber da hatte ich schon einen ganz tollen Eindruck. Und jetzt bei Scheherazade habe ich, glaube ich, das ganze Orchester kennengelernt, weil die wechseln ja auch durch. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wie sehr unterscheidet sich das Dirigieren eines Balletts und einer Oper?
Vom, sagen wir, dirigentischen Handwerk unterscheidet es sich gar nicht, würde ich sagen, weil wir dirigieren genauso ein Sinfonieorchester in der Oper wie auch im Ballett. Und die Arbeit ist insofern eine andere, als dass man in der Oper können die Musiker, die Sänger hören und auch begleiten. Im besten Fall, ne? Das heißt, die Musiker sitzen im Graben und hören, was von der Bühne kommt. Und das ist der große Unterschied zum Ballett, weil da bin ich das einzige, als Dirigent, das einzige Bindeglied zwischen Bühne und Orchestergraben. Das heißt, das Orchester kann nicht begleiten, sondern die sind auf mich angewiesen, dass ich sehe und reagiere und weitergebe, was auf der Bühne passiert. Und das ist, würde ich sagen, der große Unterschied. Also eine Mozart-Arie, manchmal braucht das Orchester da gar keinen Dirigenten, um das zu begleiten, weil die hören es halt. Und das ist im Ballett halt anders.
Haben Sie das vorher schon dirigiert, diesen Rimsky-Korsakow?
Ja, das bekannt habe ich auch schon gemacht in Dirigierkursen. Ganz am Anfang mit, ich glaube, ich war 23, 24, also ist schon eine Weile her. Aber das ist geblieben. Also ich hatte da einen sehr schnellen Zugang zu.
Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Nationaltheater entstanden? Sie haben schon gesagt, dass Sie schon im Ständetheater dirigiert haben.
Genau. Robert Jindra und ich, wir haben zusammen in Essen am Alto Theater gearbeitet. Und daher kennen wir uns und so ist die Zusammenarbeit entstanden.
Gibt es Dirigenten, die sich auf das Ballett spezialisieren?
Gibt es, na klar. Und ich habe da ja auch viel gemacht in der letzten Zeit. Was im Moment für mich eigentlich eine Traumsituation ist, dass ich von allem ein bisschen machen kann. Also ich bin in der Oper zu Hause, das ist auch, sind meine Wurzeln. Ne? Und ich war lange Korrepetitor an der Oper und habe Sänger einstudiert und habe natürlich auch ein großes Opernrepertoire. Und das mit dem Ballett kam dann in meiner Zeit als zweiter Dirigent am Alte Theater in Essen. Da habe ich viele Ballettpremieren dirigiert und habe mir das Verständnis dafür ein bisschen erarbeitet, weil das ist für einen Dirigenten nicht selbstverständlich, dass man versteht, was man sieht. Ja, das dauert eine Weile und das ist so entstanden. Aber ich habe eben im Moment die tolle, wirklich tolle Situation, die will ich so lange wie möglich so halten, dass ich eben alles machen kann. Ja, also ich mache im Jahr vielleicht 3-4 Ballette und das gleiche in der Oper und auch ähnlich viele Sinfoniekonzerte und das ist einfach ein Traum.
Was ist das Wichtigste bei dem Ballett? Müssen Sie aufpassen, wer was macht? Es kann auch etwas Unerwartetes passieren.
Das ist immer unterschiedlich und stückabhängig. Also es gibt Ballette, da muss man die ganze Zeit mit den Augen auf der Bühne sein. Das ist Dornröschen, das ist manchmal auch Schwanensee. Es hängt sehr von der Choreografie ab, inwieweit man folgen muss und inwieweit man immer mit den Augen auf der Bühne sein muss. Jetzt bei diesem Stück ist es so, das wurde ja neu entwickelt, also mit Mauro zusammen. Und das ist einfach wahnsinnig musikalisch choreografiert, sodass die Tänzer auch reagieren.
Das Ballett Scheherazade wird im Nationaltheater im Dezember noch dreimal aufgeführt. Die Vorstellungen sind allerdings ausverkauft. Weitere Reprisen finden dann im Mai statt. Für diese Vorstellungen werden allerdings noch keine Karten angeboten. Behalten Sie also ein Auge darauf. Und damit verabschieden wir uns für heute. Daniela Honigmann sagt Tschüss, schönes Wochenende und Naslishenow.